Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ein Malermeister sucht dringend einen Mitarbeiter. Er ruft beim Arbeitsamt an und die Arbeitsvermittlerin schaut im Computer nach. Und dann sagt sie, tut mir leid, zurzeit kein Maler. Jetzt hat sich gerade zwar ein Chirurg arbeitslos gemeldet, aber das wird Ihnen natürlich jetzt nichts nützen. Aber der Malermeister drängt darauf, er will es drauf ankommen lassen. Und der Chirurg lässt sich tatsächlich drauf ein. Nach einem Monat ruft die Frau vom Arbeitsamt bei dem Meister an und möchte wissen, wie das jetzt gelaufen ist in diesen letzten Wochen. Und der Meister ist begeistert, absolut begeistert. Er sagt, wissen Sie, letzte Woche, da kamen wir zu einer Wohnung. Es war niemand zu Hause, wir hatten keinen Schlüssel. Und da hat er den ganzen Flur durch das Schlüsselloch tapeziert. Liebe Gemeinde, auch wenn die Arbeitslosenquote in Deutschland so niedrig ist wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, diejenigen, die keine Arbeit haben, die haben in der Regel richtige Probleme. Die machen ganz bittere Erfahrungen. Da wird zum einen gesagt, sie sind überqualifiziert. Zum nächsten sagt man, naja, da müssten Sie noch diesen Kurs und den machen, dann vielleicht. Beim einen heißt es, du bist noch viel zu jung, du hast keine Erfahrung. Zum anderen heißt es, Sie sind schon zu alt. Die einen zu jung, die anderen zu alt, die einen zu qualifiziert, die anderen zu wenig qualifiziert. Liebe Gemeinde, in dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben von den Arbeitern, da läuft es ausnahmsweise ganz anders. Da bekommt jeder einen Job. Da werden die Leute eingestellt, egal wie alt sie sind, egal welche Zeugnisse sie vorlegen können, jeder wird eingestellt. Da gibt es Leute, die kommen schon morgen um 6 Uhr und sie werden eingestellt. Dann kommen andere um 9 Uhr. Dann kommen welche um 12 Uhr. Dann um 15 Uhr. Und sogar noch eine Stunde vor Feierabend wird eingestellt. Die sind natürlich alle heilfroh. Denn sie haben jetzt alle Geld für einen Tag. Sie können ihre Familie wieder ein Stück weit ernähren, durchbringen. Und dann kommt abends der Lohn. Alle sind begeistert, alle stehen da, alle warten auf den Lohn. Und dann kommt die große Überraschung. Nämlich jeder bekommt gleich viel. Ob jemand 12 Stunden gearbeitet hat, ob einer 6 Stunden gearbeitet hat oder nur eine Stunde, der Buchhalter drückt jedem ein Silberstück in die Hand. Und es ist klar, jetzt fangen die natürlich an zu meckern, die morgens um 6 Uhr schon auf der Matte standen. Und die sagen, Leute, das ist unfair. Das geht nicht. Das ist doch ungerecht. Der Chef, der ist ja wohl nicht mehr ganz dicht. Das ist ein Halsabschneider. Wo bleibt da die soziale Gerechtigkeit? Überhaupt, wo gibt's die nächste Gewerkschaft? Wir haben den ganzen Tag gearbeitet, wir haben 12-mal so viel Leistung gebracht und jetzt kassieren die Letzten so viel wie wir. Das stimmt doch was nicht im System. Ist ungerecht, ja. Die Stundenlöhne haben sich an diesem Tag explosionsartig erhöht. Würde man den Lohn so auf unsere Verhältnisse übertragen, und damit es jetzt zum Rechnen einfacher ist, habe ich jetzt einfach mal 100 Euro angenommen, dann hätten die Ersten einen Stundenlohn gehabt von 8,33 Euro. Also sogar ein bisschen unter Mindestlohn von 8,50 Euro. Die, die um 9 Uhr angefangen haben, die haben schon einen Stundenlohn von 11,11 Euro. Gegen Mittag gab es schon 16,66 Euro. Die, die um 3 Uhr kamen, haben 33,33 € in der Stunde bekommen. Und die, die am Schluss gekommen sind, die haben in der Stundenlohn bekommen von 100 €. Ist klar, dass die mit 8,33 € sauer sind. Und wenn wir dieses Gleichnis hören, liebe Gemeinde, wie geht's uns damit? Ist doch ungerecht. Ist doch ungerecht, dass die, die den ganzen Tag schuften und bergen, genauso viel kriegen wie die anderen. Und unser Gerechtigkeitsempfinden, das reagiert kaum so sensibel, als wenn wir den Eindruck gewinnen, da kommen wir zu kurz. Wir kommen zu kurz. Wir werden schlechter behandelt als die anderen. Kein Unternehmer in Deutschland könnte sich so ein System erlauben. Keine Arbeitnehmerschaft würde sich sowas bieten lassen, einfach weil es ungerecht ist. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das ist ein Grundsatz, absolut in Ordnung. Und wer diesen Grundsatz antastet, der bringt die Welt in Unordnung. Und jetzt erzählt Jesus diese Geschichte. Und Jesus erzählt diese Geschichte, um deutlich zu machen, Leute, bei Gott läuft es ganz anders als in dieser Welt. Bei Gott geht es so verrückt zu, so verrückt wie in dieser verrückten Geschichte. Da werden alle Vergleichsmaßstäbe ausgehebelt, sie werden eben verrückt. Jesus beginnt ja die Geschichte mit folgenden Worten. Das Himmelreich gleicht einem Weinbauern, der am Morgen früh losging, um Arbeiter für den Weinberg zu ernten, zu suchen. Es geht also um das Himmelreich, um Gottes Reich, um den Bau des Reiches Gottes in dieser Welt. Und das Erste, was dieser Mann hier macht, ist mit den Leuten über den Lohn zu reden. Also reden wir auch mal über den Lohn. Die Frage nämlich, lohnt es sich, bei Gott mitzumachen? Lohnt sich das? Lohnt es sich, in der christlichen Gemeinde sich zu engagieren? Bringt das was? Und ich finde das ganz gut, dass die Bibel da so offen redet. Unmittelbar vor dieser Geschichte haben die Jünger zu Jesus zur Rede gestellt. Und sie haben zu Jesus gesagt, Jesus, jetzt wollen wir mal was wissen. Wir haben alles für dich aufgegeben, was bekommen wir jetzt dafür? Und die Frage ist berechtigt. Für euch Konfirmanden ist eine wichtige Frage. Warum sollte ich mein Leben an Jesus festmachen? Warum soll ich mit Jesus unterwegs sein? Was bringt das? Lohnt sich das? Was habe ich davon, wenn ich Christ werde? Und wir Menschen sind nun mal so, dass wir eben fragen, bringt's was? Und ich kenne kein Buch, keine Philosophie, keine Religion, wo so nüchtern geredet wird wie in der Bibel. Realistisch. Und auf die Frage, bringt es was, sagt die Bibel ganz klar, ja. Es lohnt sich. Du kriegst einen Lohn, eine Belohnung. Jesus ist nicht so abgehoben, nicht so übergeistlich, wie manche Leute in der Kirche, die auf die Frage, was krieg ich, was bringt's, das sofort verteufeln und sagen, über sowas darf man in der Kirche nicht reden, was bringt's? Nein, Jesus sagt, ich will Lohn geben. Gott ist kein Ausbeuter. Gott belohnt. Und dieser Mann in dieser Geschichte, dieser Weinbergsbesitzer, der hätte nicht einen Arbeiter bekommen, wenn er nicht den Lohn versprochen hätte. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum irgendjemand Christ werden sollte, wenn es nichts bringt. Also das heißt, wenn ich euch und wenn ich Ihnen diese Einladung bringe, mitzuarbeiten in Gottes Reich, in seiner Sache, dann stehe ich nicht mit leeren Händen da. Gott möchte, dass du umkehrst. Gott möchte, dass du dich bekehrst. Gott möchte, dass du sein Mitarbeiter, Mitarbeiterin wirst. Und wenn sie fragen, was kriege ich denn, wenn ich eintrete in Gottes Firma, dann kann ich sagen, die Belohnung, die Gott dir gibt, ist das ewige Leben. Und wo gibt's das sonst? Gibt es irgendwo in dieser Welt einen DAX-Konzern, der seinen Mitarbeitern als Gratifikation ewiges Leben anbietet? Und das ewige Leben geht nicht erst los, liebe Gemeinde, nicht erst los, wenn das Leben hier in dieser Welt zu Ende geht. Sondern es geht in dem Moment los, wo ich mit Jesus anfange. Da bekommt nämlich mein Leben ein neues Fundament, eine neue Qualität. Da bekommt mein Leben einen Sinn, eine Freude, einen Frieden. Da bekommt mein Leben eine neue Ausrichtung. Da fängt das ewige Leben schon an, eine neue Qualität. Und einen Teil des Lohnes zahlt Jesus jetzt schon aus. Als die Jünger gefragt haben, Jesus, was kriegen wir, wenn wir mit dir unterwegs sind? Da hat Jesus Folgendes gesagt. Das sollt ihr wissen. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgibt, um mir zu folgen und das Evangelium weiterzusagen, der wird schon hier alles hundertfach zurückbekommen. Ein Zuhause, Brüder, Schwestern, Eltern, Kinder, alles, was er zum Leben braucht. Und all das wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen, hier auf der Erde schon gehören. Und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Der Hauptanteil des Lohnes, den Jesus auszahlt, das sind natürlich jetzt gar nicht nur die Menschen oder irgendwelche materielle Werte, sondern es ist vor allem die Vergebung der Sünden. Und darin wird deutlich, dass der Lohn, von dem Jesus redet, ein Gnadenlohn ist. Das ist kein Arbeitslohn. Es ist Gnadenlohn. Vergebung können wir nicht erarbeiten, und wenn wir morgens um 6 Uhr aufstehen. Das können wir nicht verdienen, nicht verlangen. Wir können das nur schenken lassen. Martin Luther hat gesagt, wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Da fängt das ewige Leben an, wo Vergebung der Sünden ist. Und verstehen Sie, wenn der Lohn das ewige Leben ist, dann ist auch klar, dass der Lohn für alle der gleiche ist. Denn ewiges Leben in unterschiedlichen Portionen, das wäre ja kein ewiges Leben. Bei Gott gibt's deswegen gleichen Lohn für alle, unabhängig von der Leistung, Qualifikation, dem Alter. Das mag vielleicht für unser Empfinden ungerecht sein, aber Jesus erzählt diese Geschichte, um deutlich zu machen, Gott rechnet ganz anders. Und in dieser Geschichte, da maulen eben ja nun die, die schon lange dabei sind. Und sie sagen, wie kann das sein? Die, die am Schluss kommen, dürfen nicht das Gleiche kriegen. Aber schauen wir uns doch einfach mal die verschiedenen Arbeiter an. Die, die morgens angefangen haben, die hatten von Anfang an Arbeit. Das heißt, die mussten sich von morgens an keine Sorge mehr machen um ihr Auskommen. Das war damals nicht selbstverständlich, eine Arbeit zu finden, einen auskömmlichen Lohn zu bekommen. Aber die, die morgens schon einen Job hatten, die wussten, ich habe jetzt Geld. Jetzt reicht's. Und zum anderen, sie durften schon am Morgen anfangen, was Sinnvolles zu tun. Sie sind nicht nur den ganzen Tag rumgestanden, rumgelungert und wussten nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Und liebe Gemeinde, Gott zu dienen, das für ihn zu leben, das ist ein Vorrecht. Und es ist ein ganz besonderes Vorrecht, wenn jemand als junger Mensch bereits zum Glauben kommt. Und wenn einer schon als Konfirmand oder vielleicht sogar noch früher weiß, ich gehöre jetzt zu Gott und zu Jesus. Und mein Leben plämpert nicht einfach so hin, plätschert nicht einfach so hin. Sondern schon als Kind, als Jugendlicher, ich weiß schon, Gott hat was mit mir vor. Es ist sinnvoll. Man kann nicht früh genug eintreten in Gottes Familie und in Gottes Firma. Und was ist mit denen, die erst im fortgeschrittenen Alter eingetreten sind? Sind das wirklich die beneidenswerten Leute? War jener Mann, der mit Jesus gekreuzigt wurde und buchstäblich noch im letzten Augenblick die Kurve gekriegt hat, war der beneidenswert? Es gibt ja dieses Sprichwort, das heißt, lustig gelebt und selig gestorben heißt dem Teufel das Spiel verdorben. Aber wer weiß denn, ob er noch Gelegenheit bekommt, selig zu sterben? Die Geschichte ist keine Aufforderung, dass man die Entscheidung so lang wie möglich nach hinten rauszieht. Aber vielleicht ist jemand da heute Morgen unter uns, der denkt, wenn ich doch auch dabei sein könnte. Ich wollte ja gerne. Aber mein Leben ist gelaufen. Ich bin schon im höheren Alter. Dann möchte ich sagen, es ist so lange nicht zu spät, solange wir leben. Gott sucht heute Menschen für sein Reich, für seine Firma. Er kann sie und er kann dich gebrauchen. Und selbst wenn es sich nur noch um eine Stunde handeln sollte, Sie können auf der Stelle bei Gott anfangen. Und Sie haben heute die Chance, neues Leben zu kriegen. Vielleicht ist es manch einem gegangen wie denen, die da bis zum Nachmittag auf dem Platz herumgesessen sind und gestanden sind. Den ganzen Tag bleiden Pech und Pannen. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, da hat man alles ausprobiert, nichts hat geklappt. Da hat man gearbeitet mit Tricks, mit unlauteren Geschäften, das schnelle Geld gemacht. Und jetzt brennt das Geld unter den Nägeln. Ein anderer hat vielleicht in Partys, in Diskos, in Abenteuerreisen, in fremden Betten, in Meditationskursen oder Religionen das gesucht, aber die Sehnsucht blieb unbefriedigt. Wieder ein anderer hat vielleicht sogar Hilfe gesucht bei der Wahrsagerin, bei der Kartenlegerin. Und auf einmal hat er etwas Unheimliches erlebt, dass nämlich Ängste im Leben sich einstellen. Aber selbst wenn jemand vor dem Trümmerhaufen stehen sollte und sagt, ich weiß nicht, was ich anfangen soll noch mit meinem Leben, dann möchte ich heute sagen, die Einladung Gottes steht. Komm, fang an bei Jesus. Egal, was in deinem Leben war, egal, was bisher war, egal, wie alt du bist, wie lange du schon da wartest, komm zu Jesus und du hast das ewige Leben. Und die erste Rate der Lohnauszahlung, die bekommst du dann auf der Stelle, nämlich die Vergebung aller deiner Sünden in deinem Leben. Vielleicht geht es auch dem einen oder anderen wie diesen Männern in der Geschichte, die da resigniert waren. Die haben gesagt, uns wollte keiner haben. Ja, so ist es manchmal. Bei Scientology, da muss ich Geld mitbringen. Bei den Anthroposophen, da muss ich Bildung mitbringen. Wenn ich irgendein Esoterik-Seminar mache, dann muss ich alles mitbringen. Geld und Bildung und Zeit. Und wenn ich das alles nicht habe, dann heißt, bedauere, kein Platz für dich. Wenn jemand zu dieser Gruppe gehört, dann sage ich, einer will dich haben. Gott will dich und er nimmt dich auf der Stelle. Wenn ein Mensch sagt, mich wollte keiner haben, das ist die traurigste Feststellung, die ein Mensch treffen kann. Und das Traurige ist, dass es viele solche Menschen gibt, die den Eindruck haben, mich braucht keiner, mich vermisst keiner. Mich will keiner. Aber gerade denen habe ich heute Morgen einen Gruß auszurichten von Gott und zu bestellen. Gott will dich. Gott liebt dich. Und Gott braucht dich. Und das finde ich herrlich, liebe Gemeinde. Ich finde es herrlich, dass Gott uns Menschen braucht. Dass Gott sagt, ich baue mein Reich, meine Gemeinde. Das baue ich nicht mit Engeln oder mit irgendwas, sondern mit Menschen, mit uns. Dass er uns gebraucht. Und ich bin überzeugt, es gibt nichts Größeres, als bei Gott mitzuarbeiten, ihm zu dienen. Warum? Weil ich nämlich glaube, dass die christliche Gemeinde, dass die christliche Familie der einflussreichste Ort ist in dieser Welt, um Menschen zu verändern. Denken Sie mal drüber nach, wenn gute Politiker gute Gesetze machen, dann können Sie da wichtige und gute Rahmenbedingungen schaffen für das Zusammenleben. Das sind Feldmarkierungen. Aber kein Gesetz wird die Menschen gut machen oder verbessern. Das Herz verändern. Die verletzte Seele heilen. Hass in Liebe verwandeln. Firmen können dringend nötige Arbeitsplätze schaffen. Das Bildungssystem kann Wissen vermitteln. Selbsthilfeprogramme können wichtige Dinge machen, Verhaltensveränderungen anbieten. Aber all das ist wichtig. Aber all das kann nicht wirklich Menschen von innen heraus verändern, das Herz verändern. Es gibt eine einzige Kraft in dieser Welt, die Menschen verändern kann. Und das ist die Liebe in Jesus Christus. Und diese Liebe, die besiegt die Sünde. Die löst die Schande aus, die heilt die Wunden, die versöhnt Feinde, die schenkt Träume, die verändert die Welt. Und diese Botschaft, liebe Gemeinde, diese Botschaft ist uns anvertraut als Gemeinde und diese Botschaft ist anvertraut Eltern und Großeltern für ihre Kinder. Und diese Kraft, das weiterzugeben, das gestaltet Zukunft. Und wir sind dabei. Gott wirkt bis heute durch sein Wort. Gott wirkt durch Gebete, Gott wirkt durch Gottesdienste, Gott wirkt durch unseren Dienst. Und wer in Gottes Gemeinde mitarbeitet, der arbeitet in einem Unternehmen mit, das die größte Kapazität hat, um Menschen zu verändern. Um Abhängigkeiten zu brechen, um Menschen ein Heimatgefühl zu geben. Nichts, aber auch gar nichts in dieser Welt ist mit der Gemeinde Jesu Christi vergleichbar. Und wir, du, sie, ich, wir dürfen ein Teil davon sein. Und ich sage Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, Arbeit gibt's genug. Und deswegen geht Gott nach wie vor umher und er sucht Menschen, die sich einbringen. Menschen, die ihre Gaben, ihre Fähigkeiten einbringen. Gott braucht Mitarbeiter. Gott sucht Mitarbeiter. Und weil seine Arbeit so dringend ist und so wichtig ist, darum braucht er jeden. Und deswegen stellt er ein, er stellt schon die ein am Morgen, die ganz Jungen, am Mittag, am Nachmittag, sogar noch am Abend. Gott braucht Menschen. Und in diesem Gleichnis heißt es, dass am Abend bezahlt wurde und jeder bekam, was er zum Leben brauchte. Gott, der Gutsherr, gibt den Mitarbeitern, was sie zum Leben brauchen. Und das ist ein ganz zentraler Aspekt in diesem Gleichnis, dass Gott sagt, ich versorge dich, ich gebe dir das, was du brauchst. Auch der Letzte erhält noch das, was er braucht. Und das Gleichnis bedeutet gleichzeitig, vor Gott bin ich mehr, als was ich leiste. Gott, der Gutsherr, ist so gut, dass er nicht denen am Schluss sagt, und bei euch tun wir jetzt noch ein Stück einsparen. Kennen Sie das Gefühl, unerwartet beschenkt zu werden? Was für eine schöne Überraschung. Was für eine Überraschung für diese Spätberufenen in diesem Gleichnis. Dass sie merken, ach du liebe Zeit, ich habe zwar mein ganzes Leben fast verplempert, aber jetzt darf ich auch noch dabei sein. Und ich kriege auch Vergebung der Sünden und das ewige Leben, genau wie die anderen. Was für ein Geschenk, was für eine Gnade. Aber auch die Frühberufenen gehören zu den Glückspilzen. Denn sie sagen, von früh an war ich schon dabei. Von früh an habe ich was Sinnvolles gemacht. Von früh an durfte ich für Gott mich einsetzen. Und von dieser Freude eigentlich handelt ja dieses Gleichnis. Gemeinsam sind wir beschenkt. Ob wir die Ersten sind, die Letzten, wir freuen uns gemeinsam, dass Gott so großzügig ist. Hauptsache, wir sind dabei. Hauptsache, wir sind dabei. Wer dabei ist, bekommt alles. Die Fülle des Lebens, Sinn und Erfüllung, Vergebung der Sünden und nach dem Tod das ewige Leben. Dabei sein ist alles, es lohnt sich. Seid ihr dabei? Wenn ja, dann antwortet Amen.